SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Rendezvous mit diesen Themen. Swiss-Chef Thomas Klüger geht. Mitten in der Krise verliert die Fluggesellschaft ihren Kapitän. Darüber reden wir gleich. Auch die Schweiz war in den Sklavenhandel verwoben.
Sie hat natürlich das System des Sklavenhandels nicht initiiert, aber sie hat sich daran beteiligt.
Sagt der Historiker Frank Schubert und zeigt in einer neuen Studie auf, wie auch die Stadt Zürich davon profitierte. Dann ging es nur nach der französischsprachigen Schweiz, wäre die Kampfjet-Vorlage abgelehnt worden. Unsere Westschweiz-Korrespondentin erklärt diesen Rösti-Graben in Armeefragen. Und im Tagesgespräch um 1 haben wir Pascal Struppler zu Gast, den scheidenden Direktor des Bundesamtes für Gesundheit. Wir ziehen Bilanz auch zum bisherigen Umgang des BAG mit der Corona-Krise. Im Studio heute Brigitte Kramer. Schönen Mittag. Wie alle Fluggesellschaften leidet auch die Swiss unter der Corona-Pandemie. Und jetzt, mitten in der Krise, braucht sie auch noch einen neuen Chef. CEO Thomas Klüger wird per Ende Jahr zurücktreten. Das hat die Swiss am Vormittag mitgeteilt. Charlotte Schackmar von der SRF-Wirtschaftsredaktion. Wieso geht Thomas Klüger gerade jetzt?
Ja, nun, die Swiss gibt private Gründe an für den Rücktritt von Thomas Klüger. Offenbar hatte der Swiss-Chef schon anfangs Jahr den Rücktritt ankündigen wollen, dies dann aber wegen Corona aufgeschoben. Auf Ende Jahr nun aber will er gehen. Sagen muss man auch, dass er schon sehr lange dabei ist, 30 Jahre im Lufthansa-Konzern und die letzten 5 Jahre eben Chef bei Swiss.
Die Swiss hat wegen der Corona-Pandemie wirtschaftlich zu kämpfen. Wie sehr trifft es die Fluggesellschaft, wenn es jetzt auch noch zu einem Chefwechsel kommt?
Ja, ich glaube, der Abgang eines Chefs in einer Krise, dann noch in einer existenziellen Krise wie dieser Pandemie, ist sicher schwierig. Gleichzeitig ist im Fall der Swiss aber ja auch so, dass man eine Tochtergesellschaft ist, der Lufthansa, und die großen Entscheide, die werden in Deutschland gefällt. Aber für die Mitarbeiter der Swiss ist der Swiss-Chef natürlich schon sehr wichtig.
Thomas Klüger sagt, sein Rücktritt habe nichts mit Covid zu tun. Ist das glaubhaft?
Es gibt keinen Grund daran zu zweifeln, aber sicher war da auch viel Stress in den letzten Monaten. Swiss ist nur zu 30-40% ausgelastet. Das ist weniger als erhofft zu diesem Zeitpunkt. Die Airlines müssen ja täglich Flugpläne anpassen wegen der Covid-19-Listen, teure Rückflugaktionen starten. Ein Beispiel vom Wochenende nur, am Freitag setzte der Bundesrat Portugal auf die Covid-19-Liste. Subito wollten alle heimfliegen, die noch in Portugal sind, um eben die Quarantäne zu vermeiden. Und Swiss musste dann am Wochenende 9 zusätzliche Flieger nach Portugal schicken mit 2000 zusätzlichen Sitzplätzen. Das ist enorm teuer. Gleichzeitig brechen die Buchungen nach solchen Destinationen dann sofort ein. Also diese dauernd ändernden Reisebeschränkungen, die haben das Potenzial, allen Airlines, nicht nur der Swiss, das Genick zu brechen. Und dass Klüger auf all diesen Stress vielleicht auch keine Lust mehr hatte, das wäre verständlich.
Sprechen wir noch über die Verdienste von Thomas Klüger. Er hat die Geschicke der Swiss seit 2016 gelenkt. Was hat er hauptsächlich erreicht?
Klüger hat unaufgeregt geführt, muss man sagen. Er hat gute Passagierzahlen erreicht. Er hat vor allem aber auch die Flotte modernisiert. Und das also alles in allem eine solide Leistung. In einer guten Zeit auch für die Luftfahrt, bis dann Corona kam.
Jetzt braucht die Swiss einen neuen Chef, eine neue Chefin. Die Situation für die Luftfahrt ist ungewiss. Ihre Einschätzung, was kommt da noch auf die Swiss zu?
Ja, ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin soll bis Ende Jahr ernannt werden. Viel mehr kann man, glaube ich, da nicht sagen im Moment. Thomas Klüger bleibt uns übrigens noch etwas erhalten. Er wird nämlich trotz Rücktritt von der Spitze der Swiss in der neuen Schweizer Luftfahrtsstiftung sitzen. Das ist das Gremium, das darüber wachen soll, dass das Geld aus dem Notfallkredit an die Swiss nicht nach Deutschland abfließt. Der Bund unterstützt die Swiss ja mit über 1 Milliarde Franken. Ob und wie die Swiss die Krise aber dann überleben kann, das dürfte erst der Frühling und Sommer 2021 zeigen. Dann muss die Auslastung bei Swiss wieder deutlich höher sein als jetzt.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktorin Charlotte Schackmar. Nun weitere Meldungen in der Übersicht mit Christian Lüscher.
Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel fordert einen Waffenstillstand zwischen Armenien und Aserbaidschan im Konflikt um die Region Bergkarabach. Dazu telefonierte Merkel laut dem Regierungssprecher mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinyan und dem aserbaidschanischen Staatschef Ilham Aliyev. Merkel habe deutlich gemacht, dass ein Waffenstillstand und Verhandlungen dringlich seien unter Einbezug der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Im größten deutschen Dopingprozess seit Jahren hat der Hauptangeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der Arzt gab zu, während Jahren Blutdoping betrieben zu haben. Die Staatsanwaltschaft in München warf ihm fast 150 Vergehen vor, rund ein Dutzend Fälle bestreitet er weiterhin. Die Machenschaften waren 2019 aufgeflogen. In einer Razzia unter dem Namen Operation Adalas kam es während der nordischen Ski-WM in Österreich zu Verhaftungen. Wie sich herausstellte, nahmen Helfer des Arztes Radfahrern und Skilangläufern Blut ab und spritzten es später wieder ein. Somit sollten der Sauerstofftransport im Körper und die Leistungsfähigkeit gesteigert werden. Die Schweizer Banken haben in der ersten Hälfte dieses Jahres trotz der Corona-Krise ihren Personalbestand leicht ausgebaut. Dies zeigt das sogenannte Bankenbarometer der Schweizerischen Bankiervereinigung. Für das zweite Halbjahr planen rund drei Viertel der Finanzinstitute, die Zahl ihrer Angestellten unverändert zu belassen. Einige Institute hätten sich zwar während der Corona-Krise mit Einstellungen zurückgehalten, teilweise sei allerdings auch der Personalbestand ausgebaut worden, um den zusätzlichen Arbeitsaufwand mit den Covid-19-Krediten zu bewältigen. Facebook, Instagram, Twitter oder YouTube, die sozialen Medien, werden in der Schweiz wichtiger für die Meinungsbildung, vor allem bei den Jungen. Gut ein Drittel der 15- bis 29-Jährigen orientiert sich inzwischen an sozialen Medien. Dies zeigt der Medienmonitor 2019, den das Bundesamt für Kommunikation veröffentlicht hat. Über die gesamte Bevölkerung gesehen hat aber nach wie vor das Fernsehen am meisten Einfluss auf die Meinungsbildung, gefolgt vom Radio. Die sozialen Medien stehen an letzter Stelle. Der Schweizer Uhrenhersteller Swatch ist am Wochenende Opfer eines Cyberangriffs geworden. Wie Swatch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP bestätigt, hätten einige Computersysteme vorsorglich abgeschaltet werden müssen. Laut AWP wird Swatch zudem Anzeige gegen Unbekannt einreichen. Über das Ausmaß und die Auswirkungen des Cyberangriffs machte der Uhrenhersteller keine genaueren Angaben. Im Übernahmestreit zwischen dem französischen Luxusgüterkonzern Moët Hennessy Louis Vuitton, kurz LVMH, und dem US-Juwelier Tiffany reichen nun auch die Franzosen Klage ein. Eigentlich wollte LVMH den US-Juwelier Tiffany übernehmen für über 16 Milliarden US-Dollar. Die Verträge waren unterzeichnet, dann kündigte Louis Vuitton Anfang Monat an, die Übernahme auf Eis zu legen. Tiffany reichte vor einem amerikanischen Gericht Klage ein. Nun hat LVMH eine Gegenklage eingereicht. Tiffany habe auf die aktuelle Corona-Pandemie schlecht reagiert. Das rechtfertige die Absage der Übernahme, schreibt der französische Konzern in einer Mitteilung. Das Wetter. Heute fällt im Norden zunächst zeitweise Regen, später locken sich die Wolken aus Westen auf, nur im Osten bleibt es bis zum Abend bewölkt. Die Temperaturen erreichen 15 Grad. Im Süden scheint oft die Sonne bei 20 Grad. Morgen hat es zunächst noch Restwolken, tagsüber wird es überall ziemlich sonnig bei 17 bis 20 Grad.
Sklaverei, das verbinden vermutlich viele mit jenen Ländern, die Kolonien hatten. Aber auch unser Land hat in der Vergangenheit von Sklaverei profitiert. So war zum Beispiel die Stadt Zürich im 18. Jahrhundert an Sklaverei und Sklavenhandel finanziell beteiligt. Dies zeigt eine im Auftrag der Stadt Zürich verfasste neue Studie, die heute vorgestellt wurde. Die Stadtregierung überlegt sich nun, wie sie dieses düstere Kapitel aus der Geschichte der Limmatstadt aufarbeiten will und wie sie mit den zahlreichen Denkmälern aus dieser Zeit umgehen soll. Ivan Santoro berichtet.
Dass auch Zürcher Unternehmer wie zum Beispiel die Familie von Politiker und Eisenbahnpionier Alfred Escher in den Sklavenhandel involviert waren, Das ist nicht neu und sorgte bereits in der Vergangenheit für Diskussionen. Dass sich aber die Stadt Zürich selbst am transatlantischen Sklavenhandel beteiligte, das hat auch Stadtpräsidentin Corinne Mauch überrascht.
Ja, mich persönlich hat das überrascht, auch wenn wir keine eigenen Kolonien hatten. Wir haben eine koloniale Vergangenheit.
Wie es dazu kam? Zürich sei im 18. Jahrhundert zu Reichtum gekommen und habe nach Anlagemöglichkeiten gesucht, erklärt Studienautor Frank Schubert vom Historischen Seminar der Uni Zürich den Zusammenhang.
Die Stadt hat selbst Anteile einer Handelskompanie, der South Sea Company, gekauft, die Sklaven aus Afrika in die spanischen Kolonien handelte und hat dann ab 1755 über die Zinskommission Loy sowohl städtisches als auch private Gelder vergeben an den dänischen König, aber auch an Privatpersonen, die im Sklavereisystem aktiv waren.
Durch dieses Engagement, diese Staatsanleihen, finanzierte also die Stadt Zürich in der Zeit ihrer Beteiligung die Verschleppung von etwa 37.000 Sklavinnen und Sklaven. Wie reich die Stadt Zürich durch den Profit mit der Sklaverei geworden ist, das sei schwer abschätzbar. Sicher sei aber, dass die ganze Region davon profitierte, sagt Schubert. Denn nicht nur die Stadt, auch die Zürcher Wirtschaft war mit der Sklaverei verbunden, insbesondere die Textilwirtschaft. Und zwar auch noch dann, als die Sklaverei bereits verpönt war.
Sklaverei war moralisch nicht mehr akzeptabel im Laufe des 19. Jahrhunderts, wenngleich gerade auch in Zürich Leute Sorgen hatten, dass nach der Abschaffung der Sklaverei die Baumwollindustrie zusammenbrechen würde.
Aus heutiger Sicht seien diese Vorkommnisse ein beschämendes Kapitel für die Stadt Zürich, sagt Stadtpräsidentin Mauch dazu. Aber es sei natürlich schwierig, diese Ereignisse von damals nach heutigen moralischen Maßstäben zu beurteilen. Nun gilt es darum, zu diskutieren, wie man heute mit dieser Vergangenheit umgehe. Die Stadt lässt deshalb alle Denkmäler Zürichs auf ihre kolonialistische und allenfalls rassistische Vergangenheit untersuchen. Eines der umstrittensten Denkmäler ist jenes von Alfred Escher, das prominent beim Hauptbahnhof Zürich steht. Dieses und andere Denkmäler nun einfach abzureißen oder zu verhüllen, wie es beispielsweise die Bewegung Black Lives Matter fordert, davon will Mauch aber nichts wissen.
Wegnehmen, abdecken hat für mich immer auch den Aspekt von unsichtbar machen wollen bis hin zu ungeschehen machen wollen. Und das müssen wir, glaube ich, aushalten. Das geht nicht. Wir können es nicht ungeschehen machen.
Stattdessen sollen Denkmäler stehen bleiben und erinnern. Allerdings, indem mit Zusatzinformationen auch die unrühmlichen Kapitel wie beispielsweise Kolonialismus und Sklavenhandel nicht ausgeklammert werden. Wie man das genau machen will, dazu lässt die Stadt nun sämtliche Denkmäler inventarisieren und überprüfen. In rund 2 Jahren sollen dann konkrete Vorschläge präsentiert werden. Abgeschlossen dürfte das dunkle Kapitel der Sklaverei für Zürich aber mit Bestimmtheit nicht so schnell sein. So schließt Corinne Mauch auch gewisse Wiedergutmachungsforderungen nicht aus. Allerdings sei der Stadt diesbezüglich noch nichts bekannt. Und für die Historiker ist klar, dass diese Studie noch nicht abschließend ist. Noch gäbe es viele Lücken in der Aufarbeitung, meint Studienverfasser Frank Schubert.
Minuten vor 1, Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Deutschland sucht ein Endlager für radioaktive Abfälle, die Schweiz ebenso. Andere sind da schon weiter, erklärt Simon Löw von der ETH Zürich.
Weiter sind insbesondere die Skandinavier, die Finnen und auch in einem gewissen Sinn die Schweden. Aber ich möchte auch jetzt schon anfügen, weiter ist nicht immer besser.
Was er damit meint, später bei uns. Und die Schweiz soll wieder vermehrt selber Wirkstoffe für Medikamente produzieren. Das die politische Forderung gegen die Abhängigkeit von Asien. Die Firma Bachem in Bubendorf macht das bereits.
Natürlich kann man mit hochspezifischen, hochinnovativen Wirkstoffen in der Schweiz heute noch ein Geschäft aufbauen. Davon bin ich überzeugt.
Sagt Firmenchef Thomas Meyer. Wir lassen uns zeigen, wie es geht. Kurz vor 1. Zuerst, es war ein knappes Ja am Sonntag zu neuen Kampfjets. Und einmal mehr tat sich ein militärpolitischer Rüstigraben auf. Die französischsprachige Schweiz hat die Vorlage nämlich abgelehnt. Warum eigentlich? Zu möglichen Gründen Westschweiz-Korrespondentin Barbara Golpi.
Sie sagte es bewusst auf Französisch, Verteidigungsministerin Viola Amherd an der Medienkonferenz nach der Abstimmung, damit sie die Romans auch ganz bestimmt verstehen. Sie wolle in der Westschweiz in Zukunft noch besser erklären, dass die Armee für die ganze Bevölkerung wichtig sei.
On va étudier comment on pourrait mieux expliquer aussi à la Suisse romande l'importance de notre armée pour toute la population.
Wie genau diese Überzeugungsarbeit gehen soll, das müsse zuerst analysiert werden. Beim VBS wollte sich dazu auf Anfrage noch niemand äußern. Klar ist, einfach wird es nicht. Das zeigt auch die neueste, kürzlich erschienene Studie «Sicherheit 2020» der Militärakademie und des Zentrums für Sicherheitsstudien an der ETH Zürich. Militärsoziologe Tibor Swirtschef-Tresch ist Mitautor und sagt, den grössten sprachregionalen Unterschied gäbe es bei der Einschätzung der Wichtigkeit.
Das ist von mir aus gesehen der entscheidende Unterschied, welchen Stellenwert die Armee hat. Ob sie zentral für die Gesellschaft sei, wie das die Deutschschweiz aufnimmt, oder eher ein notwendiges Übel ist, was in der Westschweiz eine Mehrheitsmeinung ist.
Wieso die Romans die Armee mehrheitlich als notwendiges Übel ansehen, wurde in der Sicherheitsstudie nicht direkt erhoben. Doch die Kosten der Armee seien ein möglicher Indikator, sagt Militärsoziologe Tibor Swirtschef-Tresch.
Die Westschweiz findet, dass man für die Armee zu viel ausgibt. Hingegen hat die Deutschschweiz eher das Gefühl, dass man gerade richtig Geld ausgibt für die Armee.
Ein weiterer Indikator ist die politische Einstellung. Je stärker rechts diese ist, umso mehr wird die Armee unterstützt. Die Romandie ist tendenziell linker und grüner eingestellt als die Deutschschweiz. Weiter hat die Auffassung, erst in der Rekrutenschule werde ein Jüngling zum Mann, zwar auch in der Deutschschweiz an Bedeutung verloren, in der Westschweiz jedoch noch ausgeprägter. Ebenso ist ein hoher militärischer Grad keine Voraussetzung mehr für eine erfolgreiche berufliche Karriere. Auffallend ist jedoch, dass die Armee in der Westschweiz die Gesellschaft stärker polarisiert. Es ist zwar eine Minderheit, doch gibt es überdurchschnittlich viele hochrangige Militärs aus der Romandie. Die Studie zeige, dass mehr Romans eine Berufsarmee unterstützen als eine Milizarmee, während in der Deutschschweiz die Mehrheit hinter dem heutigen Modell der Milizarmee stehe, sagt Tibor Swirtschef-Tresch.
Hier sehen wir ganz klare Unterschiede im Verhältnis gegenüber der Armee. Und das kann auch der Grund sein, dass in der Westschweiz einige Offiziere höheren Ranges sind, weil sie das Idealbild einer Berufsarmee sehen.
Dabei dürfte auch der Einfluss aus dem benachbarten Frankreich eine gewisse Rolle spielen. Eine ganze Generation wurde davon geprägt, als der damalige französische Präsident Jacques Chirac 1997 die Armee professionalisiert und die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft hatte. In Frankreich hat der Wind in den letzten Jahren seit den Terroranschlägen jedoch gedreht. Junge wollen wieder vermehrt Militärdienst leisten. Ob dies auch einen Einfluss darauf hat, wie die Romans die Armee künftig bewerten, ist offen. Doch will Verteidigungsministerin Viola Amherd die Romans von der Notwendigkeit der Armee überzeugen, dann gelingt dies wohl besser bei Themen wie Terrorismusbekämpfung, Cyberattacken oder Naturkatastrophen als bei der Beschaffung von Kampfflugzeugen.
Wohin mit dem radioaktiven Abfall? Auch in Deutschland wird derzeit darüber diskutiert, wo im Land man ein atomares Endlager bauen soll. Gestern wurden neue geologisch mögliche Standorte vorgestellt. Und am Tag danach zeigt sich, das ist nicht der Anfang einer Lösung, sondern der Beginn eines langen und großen Streits. Aus Berlin, Peter Vögeli.
Die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, hat nach 3 Jahren und der Auswertung von 1 Million geologischer Datensätze eine Karte mit rein geologisch möglichen Standorten für ein atomares Endlager vorgestellt. Rein wissenschaftlich kommt fast die Hälfte der Republik in Frage, 54%. In der Mitte Deutschlands sind es vor allem Salzgesteine, im Norden und Westen Ton und in Sachsen und Bayern kristalline Schichten, die sich eignen. 90 mögliche Standorte wurden benannt. Bis 2031 soll auf wissenschaftlicher Grundlage unter Bürgerbeteiligung und mit Regional- und Fachkonferenzen ein Standort bestimmt werden. Ab 2050 soll das Endlager befüllt werden und den strahlenden Abfall für 1 Million Jahre sicher verwahren. Während 500 Jahren soll der Müll notfalls noch zurückgeholt werden können. So schreibt es das Standortwahlgesetz vor. Entscheiden wird der Deutsche Bundestag. Auffallend, ausgerechnet Gorleben im niedersächsischen Wendland sei geologisch nicht geeignet, sagten die Experten gestern. Ausgerechnet, nachdem Gorleben die letzten 40 Jahre als Endlager in der Diskussion gewesen war. Doch Gorleben war seinerzeit nicht nur aus geologischen Gründen ausgewählt worden, sondern weil es auch eine strukturschwache Region in Randlage war. Damals grenzte sie noch an drei Seiten an die DDR. Gorleben sollte nicht nur für eine Entsorgung, sondern auch für eine Wiederaufbereitung dienen. Und damit sind wir in der Politik. Was früher St. Florians Prinzip genannt wurde, heißt heute NIMBY. Not in my backyard. Niedersachsens Umweltminister reist schon seit längerem durch Europa, um sich vor allem geeignete Gesteinsformationen zeigen zu lassen, die es gerade in seinem Bundesland nicht gibt. Bayerns Ministerpräsident Söder klagte, dass nun alle Bayern First riefen, neu werden zwei Drittel Bayerns als geeignet für Endlager ausgewiesen. Im Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern heißt es aber, Bayern sei als Endlager nicht geeignet. Und der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber von den Freien Wählern sagte, was die Bundesgesellschaft für Endlagerung vorgelegt habe, könne auch ein Geologiestudent im dritten Semester. Der politische Streit ist voll entbrannt. Und weil nur die wenigsten aktiven Politiker bis 2031 oder 2050 im Amt sein werden, ist zu befürchten, dass vor allem ein Abwehrkampf entbrennt. Und was auch wenig vertrauenserweckend ist, 40 Jahre lang wurde gestritten und von politischer Seite auch daran festgehalten, dass Gorleben ein sicherer Standort sei. Das ist nun über Nacht Makulatur.
Peter Vögeli hat berichtet. Simon Löw ist Professor am Geologischen Institut der ETH Zürich und Präsident der unabhängigen Expertengruppe für geologische Tiefenlage EGT. Er forscht seit Jahren zur Endlagerung. Ich habe ihn gefragt, Deutschland sucht nach Standorten für die Endlagerung radioaktiver Abfälle. Wir kennen das ja auch aus der Schweiz. Wie sieht es eigentlich global aus? Wer ist da schon weiter?
Also weiter sind insbesondere die Skandinavier, die Finnen, und auch in einem gewissen Sinn die Schweden. Aber ich möchte auch jetzt schon anfügen, weiter ist nicht immer besser. Es ist erstaunlich, Länder, die vielleicht auch aus gesellschaftlichen Gründen, der gesellschaftlichen Partizipation und auch vielleicht früheren gesellschaftlichen Widerständen Rückschläge erlitten haben, sind teilweise an neuen Projekten. Und die neuen Projekte in meinen Augen sind oft auch besser als die alten Projekte.
Aber was heißt das? Wie werden die radioaktiven Abfälle denn dort in Finnland zum Beispiel gelagert?
In Finnland und in Schweden werden die radioaktiven Abfälle im Kristallin gelagert. Das sind alte Gesteine der kontinentalen Kruste. Es gibt in Skandinavien auch kaum andere Gesteine und darum ist die Wahl auch einfacher.
Aber Sie sagen, das ist nicht unbedingt die optimalste Lösung. Was müssten wir denn jetzt in der Schweiz besser machen?
In der Schweiz gab es vor Jahrzehnten auch ein Projekt im Kristallin, im Prinzip den gleichen Gesteinen wie in Skandinavien. Aber wir denken, wir haben eine größere Vielfalt, Variabilität an verschiedener Geologie. Und das, was wir heute verfolgen, sind in meinen Augen auch bessere Gesteine.
Also hat es vor allem mit dem Untergrund zu tun? Oder was hat Finnland, Schweden, was haben die skandinavischen Länder denn anders gemacht, dass sie schon so viel weiter sind?
Ein Teil ist der geologische Untergrund. Je vielfältiger, je schwieriger wird die Auswahl. Eine andere Frage zur Geschwindigkeit dieser Projekte ist die Gesellschaft. Und in den meisten Ländern hat man heute eigentlich die Erkenntnis gewonnen, dass die Partizipation der Gesellschaft sehr wichtig ist für ein erfolgreiches Projekt. Aber die Partizipation, die verzögert auch die Projekte. Das braucht in diesem Sinn auch mehr Zeit. In Finnland ist die Partizipation auch gewährleistet. Da ist teilweise, denke ich, auch die Opposition geringer als in anderen Ländern.
Also das heißt, die Bevölkerung mit einbeziehen bei der Standortsuche. Wer macht das denn aus Ihrer Sicht am besten?
Also ich denke, die Schweizer machen das wirklich gut. Das Sachplanverfahren, das man vor rund 10 Jahren gestartet hat, ist in meinen Augen bis heute ein Erfolg. Es gibt andere Länder, wie eben auch Deutschland, wo man ein ähnliches Verfahren jetzt anstrebt. In sehr zentralistisch regierten Ländern findet die Partizipation zum Teil nur in sehr geringem Umfang statt.
Sie haben die Beteiligung der Gesellschaft erwähnt. Das ist ein langwieriger Prozess. Es dauert Jahrzehnte, bis man so weit ist. Haben wir diese Zeit?
Ja, da denke ich tatsächlich, dass wir die Zeit haben. Ich sehe einfach auch, dass oft Verzögerungen schlussendlich zu deutlich verbesserten Projekten führen. Also als Beispiel kann man das Standortgebiet Wellenberg nehmen. Das ist nicht ein schlechtes Gebiet, aber das wurde politisch verworfen vor etwa 15 Jahren. Und das hat dazu geführt, dass man großräumig in der Schweiz noch einmal die Standorte evaluiert hat und die Standorte, die man heute im Detail untersucht in der Nordschweiz im Opalinuston, sind in meinen Augen alle besser als das Standortgebiet Wellenberg.
Sagt Simon Löw, Professor am Geologischen Institut der ETH Zürich, hier im Rendezvous. Die Corona-Krise hat Schwächen bei der Versorgung mit Medikamenten offenbart. Einige Medikamente wurden während des Lockdowns knapp, weil Wirkstoffe aus Asien nicht geliefert werden konnten. Eine politische Forderung ist deshalb, diese Abhängigkeit zu reduzieren und die Produktion von Wirkstoffen für Medikamente wieder vermehrt in die Schweiz zu holen. Schon heute gibt es Schweizer Firmen, die Medikamentenwirkstoffe herstellen. Lonza zum Beispiel oder die viel kleinere Bachem im baselländischen Bubendorf. Dort hat sich Lucia Theiler nach den Erfolgsfaktoren erkundigt.
Wenn Beat Sachs durch das Firmengelände der Bachem spaziert, dann läuft er durch sein berufliches Leben. Er ist Leiter des Standorts Bubendorf im Kanton Basel-Landschaft. Vor bald 40 Jahren hat der Chemiker bei der damals noch jungen Bachem angefangen, als eine Art Mädchen für alles.
Also ich habe eingekauft, ich habe analysiert, ich habe produziert, ich habe, wenn es dringend war, dann auch das Päckli gemacht und das Ganze noch auf die Post gebracht.
Aus der kleinen Bachem wurde ein internationaler Betrieb mit mehr als 1100 Mitarbeitenden. 900 davon arbeiten inzwischen in Bubendorf. Aus einigen wenigen Produktionsanlagen wurde ein ganzes Gelände.
Mittlerweile sind wir bei einem Buchstaben K, das wir planen. Von dem wir haben für jedes Gebäude einen Buchstaben. Mit A hat es begonnen.
Und bei K geht's also weiter. Bachem ist groß geworden mit der Produktion von sogenannten Peptiden. Das sind körpereigene Bausteine, kleine Proteine. Sie lassen sich nutzen als Wirkstoffe in zahlreichen Medikamenten, zum Beispiel gegen Bluthochdruck, Diabetes oder auch Krebs. Die Produktion ist ein komplexes Unterfangen, ein Nischengeschäft.
Das sind teure Anlagen, braucht es auch. Wir stellen auch teure Medikamente her, das ist so. Ja, Wirkstoffe auf Peptidbasis, die waren lange Jahre ja nicht gefragt, weil sie halt zu teuer waren und mit den heutigen Anlagen konnte man das auch sicher verbessern.
Die Produktion ist dank neuen Technologien etwas günstiger geworden, sodass Pharmafirmen aus aller Welt für spezifische Wirkstoffe bei Bachem anklopfen. Zum Beispiel bei Caroline Lechner.
Wir sind hier bei mir in der Abteilung im Bereich Forschung und Entwicklung und sehen hier vor uns einen Syntheseautomaten. Die Peptidsynthese, die chemische Peptidsynthese kann man nämlich, und das ist ein großer Vorteil, auch vollautomatisch laufen lassen.
Vollautomatisierte Anlagen auch in anderen Gebäuden. Dennoch braucht es Fachkräfte, die sie bedienen. Ein delikates Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Caroline Lechner steht selbst noch ab und zu im Labor, obwohl ihre Arbeit oftmals Schreibtischarbeit ist. Sie bekommt Anfragen aus aller Welt, gerade auch wegen Corona.
Die sind dann oftmals im Sinne von, ich habe hier ein neues Lead-Kandidat, sagen wir dann, neue Idee für ein Wirkstoffmolekül. Wir möchten das gerne gemeinsam mit der Bachem umsetzen. Und wir gehen dann an und entwickeln die Synthesestrategien, gucken, was ist machbar, was würde sich auch im größeren Maßstab dann umsetzen lassen.
Bis Ende Jahr könnten solche neuen Aufträge bis zu 10% des Umsatzwachstums ausmachen. Auch bei Impfstoffentwicklungen für Corona ist Bachem dabei. Wer alles bei Bachem angerufen hat, was in den Labors im Zusammenhang mit Corona-Impfstoffen gemacht wird, das dürfen die Mitarbeitenden nicht sagen. Diskretion steht über allem. Für Firmenchef Thomas Meyer sind die gut ausgebildeten Mitarbeitenden ein Grund, warum das Unternehmen in der Schweiz angesiedelt ist.
Da hat es top ausgebildete Fachkräfte und eine hohe Sicherheit bezüglich Behörden und Infrastruktur.
Eine weitere Produktionsanlage steht im Wallis. Dort produziert Bachem das Narkosemittel Propofol. Es gibt einige Fabriken im Ausland, doch der Standort Basel im Dreiländereck bietet besondere Vorteile.
Weil man international ist, weil man unterschiedliche Mentalitäten und Kulturen auch zum Arbeiten hat Und natürlich profitieren wir alle, dass es ein schönes Ökosystem ist mit großen Spielern und auch vielen kleinen und modernen hochtechnologischen Unternehmen.
Die Firmen stärken sich also gegenseitig den Rücken, denn nicht alle sind Konkurrenten. Sie sind sich auch Kunden und Lieferanten. Sie pflegen Kontakte, auch informelle, und setzen sich für gemeinsame Interessen ein. Die Schweiz als Produktionsstandort, das wäre gemäß Thomas Meyer auch für andere Firmen möglich.
Natürlich kann man mit hochspezifischen, hochinnovativen Wirkstoffen in der Schweiz heute noch ein Geschäft aufbauen. Davon bin ich überzeugt.
Mit günstigen Massenwaren aber kaum. Wichtig sind gemäß Thomas Meyer Rahmenbedingungen, vielleicht Anschubsfinanzierungen. Solche Ideen werden derzeit politisch diskutiert. Bachem baut unterdessen das Areal weiter aus, rechnet mit steigenden Umsätzen und mit noch mehr Mitarbeitenden.
Es ist eins. Gleich haben wir auf SRF 1 und 4 Pascal Strubler zu Gast. Nach rund 10 Jahren an der Spitze des Bundesamtes für Gesundheit tritt er ab. Wir ziehen mit ihm Bilanz und reden über das Corona-Management des BAG. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags. Heute mit Christian Lüscher.
Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldet heute 225 neue bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt laut SRF-Data bei 327 Fällen. Das sind 22% weniger als in der Vorwoche. Auch das Testvolumen ist im 7-Tage-Schnitt um 20% gesunken. Zudem meldet das BAG 2 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die Corona-Pandemie bringt eine weitere Absage mit sich. Die Organisatoren des Spengler Cups geben den Verzicht auf das Traditionsturnier bekannt. Seit der Lancierung der Veranstaltung im Jahr 1923 ist es erst das 5. Mal, dass sie nicht durchgeführt wird. Der Chef der Fluggesellschaft Swiss, Thomas Klür, gibt sein Amt Ende Jahr ab. Klür ist seit gut 4 Jahren Chef der Swiss und er gibt private Gründe für seinen Rücktritt an.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.